Hi und herzlich willkommen zur Folge 3 des Mindful Upgrade Podcast. Mein Name ist Robin und ich freue mich wahnsinnig, dass du heute eingeschaltet hast zur ersten Interviewfolge mit keinem geringeren als meinem guten Kumpel Daniel Hüsser. Daniel ist ein richtiger Macher. Er ist Coach, Personal Trainer, Online-Unternehmer und sogar angehender Schamane. Manchmal frage ich mich, was der Mann einfach noch nicht gemacht hat. Wir haben über seinen Weg hin zu einem erfolgreichen Coach gesprochen und wie er es geschafft hat, durch die richtigen Biohacking-Skills seine Träume zu erreichen. Außerdem sprachen wir über Schamanismus, Pflanzenmedizin wie Ayahuasca und welche Rolle die Ernährung auf seinem Weg gespielt hat. Aber jetzt genug, hör gern selber rein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Interview mit Daniel.
Herzlich willkommen bei Mindful Upgrade Podcast, dein Podcast für ein proaktives und selbstbestimmtes Leben. Lerne, wie du mit Plant-Based Biohacking und Primal Body Practice auf natürliche Weise dein Energielevel steigerst, mehr Fokus kreierst sowie körperlich und mental fitter wirst. Es warten interessante Themen und spannende Gäste auf dich, um dir zu zeigen, wie du ein unerschütterliches Skillset aufbaust, welches dir mehr Freiheit, Gesundheit und Power gibt. Aktiviere also jetzt dein Flow-State und werde selbst zum Biohacktivisten mit einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts.
Hey Biohacktivist, herzlich willkommen beim Mindful Upgrade Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast für eine ganz besondere Folge mit einem ganz besonderen Podcast. Und ohne den wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich heute bin. Er hat mir sehr viel geholfen und nicht nur mir. Ich glaube, das können noch viele andere Menschen von sich behaupten. Und er ist nicht einfach nur Coach, sondern Personal Trainer, Online-Unternehmer, ein Movement-Ass, Männercoach und sogar angehender Schamane. Wow. Co-Founder von DNR Performance, eine der erfolgreichsten personalen Gruppentraining-Brands der Schweiz. Heute ist er vor allem dafür bekannt, transformierende Männerarbeit zu machen und hilft anderen Menschen, sich selbstständig zu machen mit ihrem Herzensbusiness und unterstützt Männer wie Frauen mit schamanischer Arbeit, erstklassigen Biohacking-Skills wie Hypnose, NLP-Techniken, um mehr zu sich selbst zu finden. Es ist mir eine Ehre, ihn heute auf dem Mindful Upgrade Podcast begrüßen zu dürfen. Daniel Hüsser, bist du motiviert?
Hey, yeah! Hallo Robin, vielen Dank für diese sehr schöne Einführung, für die schöne Vorstellung. Gerne. Freut mich hier mit dir heute zu quatschen.
Yeah. Ja, vielleicht willst du dich den Hörern nochmal selber kurz vorstellen oder noch was ergänzen, damit sie so ein bisschen ein Bild von dir bekommen.
Ja, also du hast natürlich schon sehr viel erzählt. Also ist natürlich ein langer Weg von verschiedenen Dingen, also von früh auf Martial Arts gemacht, Kampfsport, habe ja dann auch mal in Käfig MMA gekämpft, also sehr, sehr facettenreich, sehr experimentierfreudig. Und so ist es dann zu verschiedenen Dingen gekommen, eben mit dem Personal Training, das ich acht Jahre geführt habe und jetzt mit der Männerarbeit und mit dem Business Coaching.
Ja, sehr cool. Ja, da würde ich sagen, da springen wir direkt mal rein ins Interview und in die erste Frage, ja, die sich so ein bisschen aus diesem krassen Intro eigentlich schon hervorbringt. Coach, Personal Trainer, Online-Unternehmer, Mover, Schamane, das ist ja für mich der Inbegriff eines Lifehackers. Woher kommt der Drive für diese unterschiedlichen Projekte, Daniel?
Genau, also vorweg muss ich sagen, ich bin kein Schamane. Ja. Genau, ich weiß nicht, ob man das so über sich sagen kann. Ja. Ich bin auf diesem Weg zumindest, aber Schamane würde ich mich jetzt nicht nennen. Okay. Einfach das vorweg. Okay. Genau, woher kommt diese Drive, ist die Frage.
Genau.
Also ich würde sagen, ich war immer sehr interessiert, ganzheitlichen Aspekte zu sehen und halt wirklich von Body, Mind, Spirit das Ganze zu integrieren und da kommt man natürlich nicht über das Bewegen hinweg, also Personal Training, Movement und natürlich auch die Energiearbeit und auch das Business ist ein cooler Aspekt davon, weil man einfach frei sein kann und das tun kann, was man will.
Ja, das ist natürlich sehr schön, ja.
Genau, also es war schon, ich würde sagen, es ist wirklich diese Aspekte, das Mind, Body, Spirit, das zu verbinden und das Optimale aus dem Leben rauszuholen und auch für andere.
Das ist vor allem genau wichtig, auch das rauszutragen dann in die Welt und andere damit zu begeistern.
Auf jeden Fall, genau.
Ja. Also gehen wir mal ab in die Zeitmaschine, bist du bereit?
Yes, eingestiegen.
Zu einer Zeit, wo du noch der ganz normale Daniel von nebenan warst, wo du jetzt noch kein Business hattest, noch nicht selbstständig warst. Wie sah dein Alltag da aus?
Wow, das ist eine spannende Frage. Also ich würde sagen, ich war nie der ganz normale Daniel von nebenan. Ich war immer anders oder habe mich zumindest so gefühlt. Habe mich nie wirklich gefühlt, als würde ich reinpassen in das System, in die Schule. Hatte da schon von ja früh auf ganz andere Themen. Also von dem her ist es eine schwere Frage für mich. Mhm. Aber so der Alltag bevor, also das war, so mal kurz zurückdenken, das war so wahrscheinlich so mit 20, als ich dann mit meinem besten Freund dazu mal gewohnt habe. Ja, das Einzige, was ich da im Kopf hatte, war Basketball. Ich wollte Basketballer werden, NBA-Spieler und habe dann eine Lehre im Verkauf gemacht. Und ja, das ganze Leben hat sich eigentlich darum gedreht. Also ich bin zur Arbeit gegangen, nach Hause gekommen, Videospiele gespielt, dann am Abend ins Training, dann nach Hause wieder Videospiele gespielt. Ja, das ging so für zwei, drei Jahre sicher, ja.
Okay. Ja, das mit den Videospielen, das kenne ich auch noch, ja. Immer schön nach der Arbeit dann noch, FIFA und keine Ahnung, was es nicht alles gab, ja, mit den Kollegen noch, ja.
Genau, und oftmals sogar auch die Schule oder die Arbeit krank gemacht, damit ich da mehr Zeit fürs Training, für die Erholung habe, aber natürlich auch, dass ich mich da den Videospielen widmen konnte.
Sogar so. Okay. Ja, gibt es da einen definierten Moment in deinem Leben, der dich jetzt zu dem gemacht hat, der du heute bist, so ein Turning Point quasi?
Ja, das sind auch sehr viele verschiedene Momente. Ja, also eine ist bestimmt, dass ich mit 17 nach Toronto, nach Kanada ging. Da ging so eine neue Welt für mich auf. Also da war ich auch noch total im Basketballfieber. Das war für mich, ja, ein wichtiger Punkt. Dann würde ich sagen, als ich nach Mexiko ging, das war, glaube ich, so mit 2, 3, 24, da hat so wirklich auch meine spirituelle Reise dann wirklich so angefangen. Das war ein wichtiger Moment. Ja, die Arbeit mit der Pflanzenmedizin, mit dem Schamanismus, als ich da mehr reingetaucht bin, das war auch ein sehr einschneidendes Erlebnis und Momente. Was auch ganz wichtig war, war der Wechsel zu veganer Ernährung. Ja, das war, und auch die, dass ich meine jetzige Partnerin kennengelernt habe, das waren natürlich auch sehr, sehr wichtige Momente für mein Leben.
Okay, ja, das sind auf jeden Fall allerhand. Ja, es ist eben schwierig, wirklich so einen definierten Moment herauszufiltern. Genau. Vielleicht schaffen wir es noch mit der nächsten Frage da ein bisschen mehr reinzuspringen, und zwar, was hat dich am Anfang zurückgehalten, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen?
Ich würde sagen, das waren Selbstzweifel. Ich wusste nicht, ob ich das kann, habe mich oft selber klein gemacht, klein gefühlt. Ja, also das Selbstvertrauen war auf jeden Fall nicht da. Und ja, auch so, was die Selbstverantwortung betrifft. Also ich habe dann im Außen versucht, was zu verändern oder die Schuld zu geben. Ja, also das würde ich sagen, waren so, das hat mich am Anfang zurückgehalten. Auch nicht eine klare Vision gehabt, was ich wirklich will und auch wie ich das wirklich umsetzen kann. Also fühlte mich da oftmals auch verloren in den ganzen Möglichkeiten.
Okay. Also bist du auch so ein bisschen eine Scanner-Persönlichkeit gewesen oder vielleicht immer noch so, der viele Interessen hat und der ja sich für viele Sachen interessiert, ein Multitalent quasi?
Teilweise. Ich weiß nicht, ob ich mich aus diesen Scanner wirklich, ob ich da reinpasse, aber sicher teilweise gibt es Aspekte, ja.
Und wenn ich das jetzt richtig verstehe, war eigentlich der Sport schon immer in deinem Leben, der dich immer begeistert hat und ja, der dir auch so ein bisschen den Sinn gegeben hat, gerade in der Zeit, wo du jetzt noch nicht dich selbstständig gemacht hast, oder?
Auf jeden Fall, ja. Also ich habe mit 6 Jahren mit Judo angefangen und habe dann weiter Kampfsporten nicht probiert, aber praktiziert. Ja, wie du schon gesagt hast, es gab mir wirklich einen Halt. Das gab mir ja auch die Philosophie. Es hat mir geholfen, mich selber zu finden und zu sehen, da gibt es noch mehr, als vielleicht auch meine Eltern vorgelebt haben. Dann haben sich meine Eltern auch getrennt, als ich 12 war. Also das war ja die Kampfkunst. Das war für mich und auch der Sport im Allgemeinen war für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja.
Okay, das hat dir einfach Halt gegeben.
Es hat mir Halt gegeben. Ja, es hat mir einen Purpose gegeben. Okay. Ja, auf jeden Fall. Cool.
Ja, und vor allem bei Judo und ja, diesen ganzen Kampfsport oder Kampfkünsten ist ja auch immer so ein bisschen der spirituelle Aspekt mit drin und diese Mindfulness und Achtsamkeit und Atmen.
Auf jeden Fall.
War das früher zu der Zeit auch schon so? Oder hast du das schon bewusst wahrgenommen?
Ja, also wenn ich so zurückdenke, das war wirklich da, als ich so mit 6, 7 mit Judo angefangen habe, da haben wir ja auch bei jedem Training haben wir meditiert und Atemübungen gemacht. Also hat sich da schon was ja, in mir ausgelöst, sage ich mal, mich auf diesen Weg zu begeben. Und das Witzige ist ja, meine Mutter hat mich zum Judo geschickt, weil ich in der Schule oft, ja, ich war sehr klein und dünn für mein Alter und kam da oftmals auch in Schwierigkeiten, andere, die mich verprügeln wollten und ich konnte mich nicht wehren. Und dann hat meine Mutter gesagt, so, jetzt gehst du ins Judo, jetzt lernst du dich selber zu verteidigen.
Ja, lustig, wie das dann so eins zum anderen kommt, ja, wo du da schon vielleicht einen Grundstein gelegt hast zu deiner jetzigen Arbeit.
Auf jeden Fall, mega, das war krass. Sehr, sehr wichtig, ja.
Okay, so, du bist ja hier auf dem Mindful Upgrade Podcast und hier geht's ja um Biohacking und ja, und auch Plant-Based Biohacking. Du hast mich da selber sehr inspiriert, aber ich bin ja auch, muss man sagen, Teil von 2 Männergruppen von dir gewesen. Mhm. Und es gibt ja allerlei Hacks und Tools, mit denen wir da gearbeitet haben. Hattest du jetzt in der Zeit, wo es für dich immer wichtiger wurde, so selber etwas zu machen und wo du auch Motivation und Energie gebraucht hast, hast du da irgendwelche Hacks und Tools, die dich so richtig in deine Kraft gebracht haben, kann man sagen?
Mhm. Vielleicht kannst du mir mal definieren, es fällt mir manchmal noch schwer, was du genau meinst mit Hacks. Was verstehst du genau darunter?
Ja, gibt es zum Beispiel jetzt eine gewisse Practice, also so Übungen, die du gemacht hast oder Meditationsarten oder vielleicht auch, du hast vorhin die vegane Ernährung halt erwähnt auch und einfach so eine bewusste Ernährung. Inwieweit hat das eine Rolle gespielt vielleicht?
Okay. Ja, also für mich, mir wurde dann schnell mal klar, dass ich ja verantwortlich bin für mein Leben. Wie gesagt, das war der Turnaround und habe dann da angefangen, ja, wirklich Zeit für mich zu nehmen, also das heißt auch ein Morgenritual zu machen, um meine Energie hochzufahren und Übungen zu machen, also auch vom NLP, wo es auch darum geht, ja, dich selber besser zu verstehen und auch deinen Selbstwert, dein Selbstvertrauen zu steigern. Das war auf jeden Fall, das waren Tools, wenn man das so sagen will. Ja, und auch die Ernährung, also jetzt die vegane Ernährung, das war für mich auch sowas, das hat mir sehr viel Energie gegeben. Das hat mir auch natürlich da ein Purpose gegeben. Und ja, auf jeden Fall hat das alles auch dazu beigetragen. Ja, und ich habe mich, wenn ich so zurückschaue, hatte ich Mentoren an meiner Seite, die Coaches oder Mentoren an meiner Seite, die mich ja unterstützt haben. Das war, denke ich mal, ja, etwas ganz, ganz Wichtiges.
Ja, das macht die Sache halt schneller und effektiver auch, ja. So ein Mentor oder ein Coaching, da kannst du halt auch aus Fehlern von anderen lernen. Ja.
Auf jeden Fall. Und der Coach, der sieht es natürlich von einer anderen Perspektive, weil du bist ja so in deinem eigenen Kopf und kann dich da natürlich schnell auch durch Fragen, durch verschiedene Techniken dich natürlich da ja, auf eine andere Ebene bringen.
Mhm. Du hast vorhin noch NLP erwähnt. Mhm. Ich habe das ja auch im Intro schon mal kurz erwähnt, Hypnose und NLP-Techniken. Das sind ja für mich so krasse Mindhacking-Skills eigentlich. Aber vielleicht wissen unsere Zuhörer nicht ganz, was damit gemeint ist. Magst du das vielleicht ganz kurz anreißen?
Mhm. Also NLP, das heißt Neurolinguistisches Programmieren. Und da geht es darum, wie soll man das kurz machen? Es hat sehr viel auch mit der Sprache zu tun, die du verwendest natürlich, aber auch deine Programmierungen zu verändern teilweise, neu zu konditionieren. Also man arbeitet da auch teilweise mit Anker, dass man sich da ja in einen anderen Zustand bringt und das dann ankert, um in schwierigen Situationen das wieder abzurufen. Und Hypnose ist schlussendlich Hypnose ist, ja, es bringt dich in einen Trance-Zustand, sage ich jetzt mal, oder in einen tiefen, entspannten Zustand. Und dadurch hast du den Zugang zu deinem Unterbewusstsein. Und deinem Unterbewusstsein ist ja alles abgelegt. All deine Ängste, deine Programmierungen, deine Glaubenssätze. Und mit der Hypnose hast du natürlich sehr schnellen Zugriff dazu.
Mhm. Sehr interessant auf jeden Fall, ja. Genau. Weil die meisten Menschen, die sagen ja auch immer, okay, ich kann jetzt nichts dafür oder ich bin halt so. Und ja, eigentlich sind wir irgendwo mal programmiert worden in unserer Kindheit oder vielleicht auch durch unsere Chefs oder Eltern. Und ja, wir können das aber auch alles auflösen und können uns da wie umprogrammieren. Und dazu sind, glaube ich, NLP und Hypnose sehr interessante Techniken.
Auf jeden Fall, ja. Also ich würde halt sagen, egal, es gibt ja so viele verschiedene Namen für Therapieformen und Coachings, das ist unzählig. Schlussendlich bei allem geht es darum, es geht ja immer um die Vorstellung, dass du dir was vorstellst. Also deine Vorstellungskraft ist bei überall wird das eigentlich gefragt. Und dann das zu verkörpern, das ist das andere Wichtige, dass man nicht nur einfach Affirmationen sage ich jetzt mal, sondern dass man das verkörpert, dass man sein Nervensystem mit einbezieht.
Cool. Das ist eine super Überleitung auch zur nächsten Frage. Die Deep Masculine Practice. Ich will nur ganz kurz drauf eingehen eigentlich. Mhm. Und da setzt du ja auch dein Wissen eben aus solchen Techniken um. Wie machst du das genau? Ja? Gibt es da spezielle Übungen, die du machst? Oder wie sieht so eine Men's Work bei dir aus, Daniel?
Mhm. Vielleicht für die Zuschauer zu erklären, was Men's Work ist. Männerarbeit, also das, wenn man zurückschaut bei unseren Vorfahren indigenen Völker, die Männer haben sich zusammengetan, haben sich beraten und dasselbe auch die Frauen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die Männer zusammenkommen und sich gegenseitig auf einer Seite unterstützen, aber auch den Spiegel hinhalten. Um zu zeigen, wo das du stehst, was ich glaube, was deine vielleicht unbewussten Muster auch sind, warum dass du das so und so machst. Und natürlich auch zusammen, Übungen zu machen oder seine Practice zu vertiefen. Also auch zum accountable zu bleiben. Und zu sagen, okay, das und das möchte ich machen, das möchte ich erreichen, sei es in der Beziehung, wo auch immer, und dass du, diese Männer hast, die dich dabei unterstützen, dass du das auch wirklich durchziehst. Genau, wenn man das so erklären will, ja.
Gibt es da eine Übung, die du ganz gern hast, die du ganz speziell findest und die großen Impact hat, eben also Männer auch in so einer, also auf so einer Reise zu begleiten oder dass sie sich weiterentwickeln?
Mhm. Da gibt es natürlich unzählige Übungen.
Eine ganz spezielle, die dir jetzt gerade einfällt.
Also was sicher immer sehr sehr kraftvoll ist natürlich Eye-Gazing, wenn du einem Mann gegenüberstehst und ihm in die Augen schaust.
Mhm.
Und was ich auch liebe, ist zum Beispiel die Übung, die Frage, man steht sich gegenüber und sagt, was ich nicht möchte, dass du von mir weißt.
Mhm.
Und eine andere Übung ist zum Beispiel der Chi-Generator. Der ist natürlich, den kennen ja meine Männer zu gut. Genau, das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Übung, um dein Nervensystem zu trainieren, dich zu öffnen und auch unangenehme Momente zu halten zu können und nicht in deine Muster zu fallen.
Okay, cool. Für die
kann man auch googeln, Chi-Generator.
Genau, ich wollte gerade sagen, für die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was der Chi-Generator ist, da packe ich auf jeden Fall noch mal ein Video von dem John Vineland, richtig, genau. In die Shownotes. Und da könnt ihr euch das mal angucken, was da abgeht. Also es ist auf jeden Fall eine sehr kraftvolle Übung und ich bin jedes Mal wieder geflasht von der, wenn wir die gemacht haben.
Genau.
Ja, und das sind schon.
Geht ja auch so in die Richtung Qigong,
ja.
Iron Shirt Qigong, das ist von Mantak Chia, das ist an dieser Stelle sicher auch zu erwähnen. Das sind sehr wertvolle Übungen.
Ja, sehr gut. Gut, wir hatten vorhin ein paar Mal das Wort Schamane, Schamanismus, und das ist ja ein sehr großes Wort, ja. Für viele ist das vielleicht ein bisschen, gehen sie vielleicht ein bisschen auf Abstand und tun es vielleicht auch ab als Hokuspokus. Warum interessiert dich dieses Thema so sehr und welche Connection hast du damit?
Grundsätzlich muss man sehen, im Schamanismus ist schlussendlich alles enthalten. Also alles, was wir heute praktizieren, in welcher Therapieform auch immer, ist der Ursprung im Schamanismus. Man modernisiert es einfach heute und gibt ihm vielleicht einen anderen Begriff. Aber Schamanismus ist ja das, das, was schon immer da war. Das, was unsere Urvölker schon damals wussten. Und die hatten natürlich noch eine ganz andere Beziehung zur Erde. Sie wussten, dass alles Energie ist und hatten so natürlich einen ganz anderen Zugriff auch zu verschiedenen Realitäten, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist auch das, was mich interessiert. Ich wusste immer auch als Kind, dass da noch mehr sein muss als das, was sie anfassen können. Dass es da noch irgendwie eine andere Dimension, andere Realität, andere Fähigkeiten, Möglichkeiten gibt. Dass es nicht alles ist, was wir hören, sehen und anfassen können. Ich konnte es nicht beweisen, ich konnte es nicht erklären, aber ich wusste es tief in mir, dass da noch was anderes da ist.
Ich glaube, diese Momente kennen wir, glaube ich, alle als Kind, oder? So, dass wir eigentlich alles machen können, dass wir vielleicht zaubern können und dass wir vielleicht mit anderen Menschen sprechen, die gar nicht da sind oder mit anderen Energien kommunizieren. Ja, ist interessant.
Genau, natürlich auch all die Science-Fiction-Filme, die mich da fasziniert haben, Star Wars und alles Mögliche.
Ja.
Also wirklich auch diese, dass diese Kräfte auch da sind und dass man die nutzen kann. Das hat mich auf jeden Fall schon immer interessiert. Und beim Schamanismus speziell geht es ja darum, die von der geistigen Welt und das Irdische das zusammenzuführen. Also es ist nicht irgendwie eine Flucht, wie was ich oftmals bemängle in esoterischen Arbeit, dass man da ständig in die spirituelle Welt geht.
Ja.
Sondern es geht wirklich darum, das zu manifestieren und das runterzubringen und vielleicht um Rat zu fragen, um zu reisen auch. Das ist sicher ein wichtiger Standpunkt. Und beim Schamanismus ist ja so, wie gesagt, alles lebt, alles hat einen Spirit. Und dann natürlich auch die Verbindung mit den Tieren, die Verbindung mit den Pflanzen. Das ist so eine neue Welt, die mir die Augen geöffnet hat auch. Mhm. Also wirklich da in die Materie einzutauchen.
Ja, es ist ein sehr interessantes Thema. Ich muss auch immer wieder sagen, es interessiert mich sehr und ich habe da auch schon viel experimentiert, auch natürlich mit dir, durch dich, in der Men's Work auch und auch mit Pflanzenmedizin. Mhm. Inwieweit spielt Pflanzenmedizin im Schamanismus eine Rolle und wie kann sie uns helfen in unserer heutigen Gesellschaft, sowohl körperlich als auch auf der geistigen Ebene? Mhm.
Ja, muss man natürlich sich zuerst fragen, was du genau mit Pflanzenmedizin meinst. Also wenn man es jetzt so an sich nimmt, dann ist ja, jede Pflanze hat eine Heilwirkung. Ob es jetzt Sellerie ist oder Fenchel, also Gemüse, Pflanzen, alle haben ja Heilwirkungen. Klar, im Schamanismus, auch im Norden, hier bei den Druiden, waren es zum Beispiel der Fliegenpilz, der sehr, sehr mächtig war, ihnen sehr viel beigebracht hat, wem noch tut. Und im Süden von Amerika war es dann mehr Ayahuasca, was ja immer mehr populärer wird, also diese Pflanze. Dann in Nordamerika ist es mehr der Peyote, der Kaktus.
Ja.
Und in Afrika gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene, aber da ist zum Beispiel auch bekannt der Iboga, von die Rinde von dem Baum. Also das war schon immer eine sehr wichtige Rolle hat das gespielt, um in andere Welten einzutauchen, Antworten zu bekommen, um Heilung zu erfahren. Das auf jeden Fall.
Ja, ich finde es mega schön, dass du jetzt so ein bisschen auch diese Unterschiede in den Pflanzenmedizin erklärt hast. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus. Mhm. Weil es gibt ja auch so viele Medizinen halt aus der pflanzlichen Welt, die uns jetzt helfen, wacher zu bleiben, die uns helfen, fokussierter zu sein, die uns aber auch helfen, besser zu schlafen vielleicht oder luzide zu träumen. Es gibt ja so viele Pflanzenmedizinen, ja. Und auch denen wir uns zum Alltag haben. Ich sage immer zu den Menschen, ja, Kaffee oder Grüntee. Mhm. Matcha, Wasser, ja, ist auch eine sehr wichtige Medizin. Okay, ist jetzt nicht unbedingt eine Pflanzenmedizin, das muss ich schon sagen. Aber es gibt halt auch, ja, eigentlich das, was uns schon im Alltag begleitet.
Genau.
Und ja, und dann gibt's halt immer diese höheren Ebenen, wo dann halt auch vielleicht Gaia Yusa zum Wachbleiben oder ja, Kokosöl zum Beispiel oder ja, und dann halt die ganz hohen Ebenen sind halt dann diese Teacher Plants, sagt man da, glaube ich.
Genau, oder? Genau.
Wie du jetzt zum Schluss erklärt
genau,
hast.
Genau, also mir hat man auch mal gesagt, dass die Erde, das ist ein Medizinplanet. Also alles ist Medizin. Und klar kommt es auf die, ja, auf den Respekt, auf die Anwendung drauf an, wie wir damit umgehen, weil es kann natürlich auch zum Gift werden, sage ich jetzt mal. Das ist eben eine Wanderung. Aber schlussendlich ist alles Medizin.
Ja, das ist ja zum Beispiel bei Marihuana auch sehr interessant. Es ist eigentlich, es hat so viele heilende Wirkungen, ja, oder auch, ja, man kann zum Beispiel auch aus Hanf Kleidung machen und so weiter. Und es hat so viele verschiedene Aspekte. Aber wenn man es halt übertreibt oder vielleicht schlecht kombiniert, zum Beispiel auch mit Tabak oder ja, einfach es ausnutzt, dann kann es halt auch schnell in eine Abhängigkeit geraten und die Persönlichkeit beeinflussen.
Genau, genau. Also ja, also ich bin jetzt überhaupt kein Marihuana-Freund zum Konsumieren. Mhm. Klar, für Kleider, für Nahrung ist, finde ich super. Jetzt zum Konsumieren bin ich gar kein Freund davon. Diese Pflanze ist unglaublich stark, unglaublich kraftvoll und ja, die meisten Menschen können sie nicht handeln. Und bei den Shipibo-Indianern in Peru, die sagen, man muss neun verschiedene Diätas gemacht haben, also Bäume zu diätieren, das heißt, man lernt von Bäumen, um mit dieser Pflanze überhaupt umgehen zu können, diese Marihuana. Also die ist so unglaublich kraftvoll. Also es sind mehrere Jahre, wo man vorher mit anderen Pflanzen und Bäumen arbeiten muss, um überhaupt an diese Pflanze herangehen zu können.
Okay. Ich frag mich da halt immer, es gibt ja die Rastafaris auch, oder? Die in Jamaika. Und die arbeiten ja auch mit der Pflanze. Also soweit ich weiß, die rauchen sie pur. Mhm. Und wir verwenden sie halt auch zum Meditieren und ja in Gesellschaft und auch zum Musizieren natürlich. Wie stehst du zu der Sache? Ist das, weil das in der Kultur ist, hat das ja eine Berechtigung irgendwo?
Ja, genau, wie du sagst, ich denke, es ist eine andere Kultur und ja, sie haben einen anderen Zugang zu dieser Pflanze als wir. Das denke ich schon, ja. Und ich weiß nicht, wie es auch dort ist, wie kann ich nicht wirklich viel dazu sagen, weil ich es nicht wirklich erforscht habe jetzt, wie diese Menschen damit umgehen, wo sie stehen im Leben und so weiter.
Ja. Du hast von Ayahuasca erwähnt und hast auch gleichzeitig gesagt, es ist ein sehr kontroverses Thema oder es ist gerade viel diskutiert. Und ich möchte gern von dir vielleicht so ein, zwei Worte, was Ayahuasca überhaupt ist, ja, dass die Zuhörer das verstehen. Und wie siehst du so den Status quo dieser Mutter aller Heilpflanzen in der heutigen Gesellschaft?
Also Ayahuasca ist ja eine Liliane, die im Dschungel wächst. Und um sie zu konsumieren, so wie es gemacht wird, um diese Zeremonie zu machen, da ist noch eine andere Pflanze involviert, meistens die Chacruna-Pflanze, die das, jetzt muss ich überlegen, ob ich das richtig sage, das DMT enthält und Ayahuasca ist der HMO-Hemmer, also dass überhaupt dieses DMT aufgenommen wird vom Körper. Also sind eigentlich zwei Pflanzen, die über mehrere Stunden und Tage aufgekocht werden von einem Schamanen und dann in eine Zeremonie zu sich genommen wird. Genau, also das sind ja Pflanzen, die im Dschungel wachsen, genau.
Okay. Und wie siehst du denn den Status quo dieser Pflanze in der heutigen Gesellschaft? Weil es ist halt recht populär geworden.
Genau.
Und ich muss ja selber sagen, ich habe ja auch Erfahrungen damit gemacht und wenn ich es halt jetzt höre, ich war ein mega lustiges Event. Ich war letztens auf dem Weg zu mir nach Hause in der S-Bahn und bei uns hier im Dorf in der Nähe von Zürich ist immer so eine Goa-Party, so ein-, zweimal im Monat. Und da saßen meine Freundin und ich halt neben so ein paar jungen Menschen halt, die Party machen wollten. Und da kam dann auch so das Thema, Ayahuasca, ja, ich möchte das unbedingt auch nehmen und so, das fehlt mir noch. Und es ist halt schon, also mich hat es ein bisschen erschreckt, weil es ist auch, es geht halt wieder in diese Richtung Missbrauch. Ja, Und da gehen bei mir einfach die Alarmglocken an. Wie siehst du jetzt die Pflanze in der heutigen Gesellschaft?
Genau, also das ist bestimmt der ganze Boom, der das ausgelöst hat sicher auch seine Nachteile im Sinn von in Peru oder Brasilien, wo auch immer, gibt es ganz viele selbsternannte Schamanen, die aber nicht wirklich Ahnung vom Ganzen haben und so natürlich den Tourismus anlocken und so ja, ihr Geld machen wollen. Und da bestehen natürlich sehr, sehr viele Gefahren, weil Ayahuasca ist nicht einfach ein Trip, den man sich so sagt, so wie LSD, so jetzt gönne ich mir einen nächsten Trip, sondern das ist ja, das ist ein Spirit, da ist sehr tiefe Arbeit damit verbunden. Und ja, aber das Gute ist natürlich auch, dass diese Pflanze immer mehr kommt, ist, dass die Leute mehr und mehr anfangen aufzuwachen. Ja. Und es hat auch einen Grund, wenn man so in die Welt rausschaut, wo wir stehen momentan. Das ist eine sehr, ja, sehr Grenzen, wir sind an einer Grenze, an einem Wandel. Und es ist nicht von ungefähr, dass diese Pflanze den Weg nach Europa und auf die ganze Welt eigentlich findet und sich seinen Weg sucht. Es ist wie so, man hat mir mal gesagt, dass Ayahuasca ist eigentlich so wie der Notschalter von der Mutter Erde, um uns zum Aufzuwachen zu
bringen. Ich wollte gerade sagen, ich habe mal so eine ähnliche Story gehört als Überlebensmodus vom Regenwald. Und dass dann wirklich auch teilweise die Schamanen rausgesendet wurden, eben in die westliche Welt, um eben auch ja dort mit der Medizin zu arbeiten. Ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, aber ich finde es noch eine sehr romantische Vorstellung eigentlich.
Ja.
Und deswegen finde ich das super, ja. Ja.
Genau. Also ich denke, wie gesagt, das ist alles, was passiert, das muss passieren. Ja. Und auch, dass diese Pflanze immer populär wird, das zeigt, dass die Leute, ja, dass sie was verändern möchten, dass sie mehr Bewusstsein in ihr Leben bringen möchten. Und was natürlich die Pflanze auch macht, sie bringt dich wieder mehr in Verbindung mit der Erde, mit dir selber und auch zu deinem Herzen. Weil wir sind ja so stark im Kopf, unserer Gesellschaft, der Westen.
Ja. Okay. Was würdest du jetzt jemanden raten, der jetzt quasi denkt, oh, okay, ja, mehr zu mir kommen, mehr ins Herz kommen, das würde ich auch gern. Ich würde gern mit der Pflanze experimentieren oder ich würde mich gern auf die Pflanze einlassen. Was würdest du demjenigen raten, wie kann man starten mit der Pflanze?
Also grundsätzlich, es ist nicht für jedermann, diese Pflanze. Was ich immer wieder merke und gesehen habe und auch bei mir, es ist, wenn der Zeitpunkt da ist, dann kommt diese Pflanze immer mehr in dein Leben. Du hörst es, du denkst daran, sie ruft dich wirklich wörtlich. Also ich habe sie wirklich rufen hören. Sie hat mich besucht, sie ist gekommen. Dann haben Menschen davon berichtet, ich habe Podcasts gehört. Also ich bin nicht mehr davon weggekommen. Und so habe ich mich dann ja auf die Suche gemacht, wo ich das machen kann. Also ja, wichtig ist, da wirklich hinzuhören, weil ich habe schon Leute erlebt, die einfach mal mitgegangen sind und die haben nichts erlebt. Die hatten keine Erfahrungen, also die hatten keine, ja, sie waren einfach da und hatten, ja, waren einfach da, aber haben nichts erlebt in dem Sinne. Und wie gesagt, die Pflanze, die ist sehr intelligent, die weiß genau, was du brauchst, die weiß, wo du bist. Ja, und wenn du noch nicht bereit bist, dann passiert einfach nichts. Und da einfach auf den Call zu hören, wenn es soweit ist. Und sich sicher sehr, sehr gut informieren, also das nicht beiläufig zu konsumieren oder im Internet zu bestellen. Also ich höre teilweise Geschichten, da stehen mir alle Haare zu Berge. Sondern wirklich, ja, sich da sehr, sehr gut zu informieren, bei Schamanen, bei Leuten, die es schon gemacht haben. Auch wenn man in den Dschungel selber geht, Peru oder Brasilien, wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Fakes und Bruchos auch, sagt man dem. Und da ist wirklich wichtig, ja, gute Adressen zu haben, weil es ist sehr rar.
Ja, vor allem ist es ja auch wichtig, einen Respekt gegenüber der Pflanze zu haben.
Genau.
Und auch eine Diät zu machen und auf gewisse Nahrungsmittel zu verzichten.
Genau. Also es ist nicht nur die Pflanze, sondern es ist die ganze Vorbereitung, es ist das ganze Setting, es ist der Schamane, es ist alles, das spielt alles eine Rolle. Es ist nicht einfach ein weiteres Ding, dass man, ja, wie gesagt, ein Trip, den man macht, sondern da geht man wirklich in Tiefen ein und da kann es schon auch sehr düster werden teilweise. Was nicht schlecht ist, sondern das braucht es teilweise, um, ja, um Dinge loszulassen, um zu heilen und Erkenntnisse zu bekommen.
Ja, man muss ja auch den Hörern sagen, es ist halt wirklich vielleicht am Anfang ein schöner Trip, aber es kann natürlich dann auch wirklich gehen, man muss sich erbrechen, man muss auf Toilette gehen und man hat Magenbeschwerden, je nachdem. Also es ist jetzt nicht sowas, was man vielleicht, ja, wie gesagt, auf eine Party nehmen kann. Ja. Ja, cool. Ja, Ayahuasca immer wieder ein sehr interessantes Thema. Und ja, du hast vorhin noch kurz die Ernährung angesprochen, ja, dass du ja auf vegan geswitcht bist. Mhm. Welche Rolle spielt die Ernährung in hinsichtlich einer persönlichen und spirituellen Weiterentwicklung auch? Mhm. Vielleicht kannst du da irgendwelche Tipps geben den Hörern.
Ich kann es dann natürlich nicht generell reden. Ich kann einfach von meiner Erfahrung sprechen und von Menschen, die ebenfalls geswitcht haben. Für mich ich war ja vorher mit dem ganzen Fitnesszeug, ich war der Fleischesser schlechthin. Also jede Mahlzeit war Fleisch dabei, weil ich dachte, ja, Proteine, Muskeln, ich muss da aufbauen. Habe mir da wirklich keine Gedanken gemacht. Und als ich dann gewechselt habe, habe ich gemerkt, auf der einen Seite körperlich fühlte ich mich besser. Weniger Entzündungen, weniger Probleme mit dem Magen. Und auch ich hatte viel mehr Klarheit. Es hat mir viel mehr Klarheit gegeben, was ich möchte im Leben und was ich auch nicht möchte. Wenige Ängste kamen, also waren auch wenige Ängste da. Und ja, also es ist für mich, von meiner Seite, es ist schon ein sehr wichtiger, sehr wichtig für die spirituelle Entwicklung, ja. Also das sind meine Erfahrungen auf jeden Fall, also, ja.
Und vor allem ist aber vegan auch nicht gleich vegan. Ich meine, so Zucker und Alkohol teilweise ist ja auch vegan. Genau. Das ist vielleicht auch noch wichtig, sich da wirklich, ähnlich wie mit den Pflanzenmedizin, es ist ja auch eine Art Pflanzenmedizin, sich zu informieren und ja, vielleicht mal das selber auch in einem zu testen und ja, und genau, dann einfach sehen, wie geht's mir, wie ging's mir davor, wie geht's mir danach, wie geht's mir während dem.
Genau, genau, du sprichst einen sehr schönen Punkt an. Also man kann vegan sein und super ungesund sein und man kann vegan sein und topfit und gesund sein. Wie du sagst, spielt eine Rolle, was du konsumierst. Sind es Fertigprodukte oder sind es wirklich frische Gemüse und Sprossen und wenig Früchte, viel Grünes und so weiter. Also da kann man sehr, sehr viele tolle Sachen auch damit machen. Genau.
Okay. Du hast jetzt auch so ein bisschen mit der Rohkosternährung experimentiert oder bist sogar dabei. Mhm. Inwieweit hat das nochmal was verändert bei dir?
Ich fühle mich noch klarer, ich fühle mich noch besser und merke auch da, dass man kann sich so vorstellen, dass wenn du weniger gekocht isst und alles, was frisch und lebendig ist, also was Leben drin hat, das nährt natürlich auch deine Zellen und Ängste und Sorgen können weniger an deinem Körper haften, weil das geht einfach durch deinen Körper durch. Also ich mache da sehr, sehr gute Erfahrungen. Klar, es ist nicht 100%, dass ich jetzt roh bin, auch wenn wir mal auswärts essen gehen. Da sind wir natürlich schon auch flexibel. Aber so gut es geht und so viel wie möglich ist für mich Rohkost eine super Medizin. Ja.
Okay. Viele schrecken ja, mich inklusive, so ein bisschen vor der Rohkost zurück, weil man ja auch, glaube recht das Setting braucht in der Küche, oder? Wie ist da deine Erfahrung so mit Küchengeräten oder ist es, also muss schon recht vorbereitet sein, habe ich immer das Gefühl, wenn du dich so ernährst, oder?
Ja, also es ist wie bei allem, man muss sich da einlesen, muss sich reingewöhnen, weil es wie was Neues ist, wie beim Veganen, da denkt man, oh, da komme ich nicht raus, es gibt so viele Möglichkeiten. Und ja, also was viele natürlich sagen, wir haben jetzt auch so ein Dörrgerät, haben das am Anfang oft benutzt, um Nüsse zu dörren und Tortillas zu machen aus Gemüse. Also man kann sehr, sehr coole Sachen damit machen, aber es ist jetzt nicht zwingend notwendig.
Okay.
Also es gibt mittlerweile natürlich solche Produkte, die man auch kaufen kann. Und ja, es ist jetzt nicht zwingend. Sicher gut, ja, wenn man sich damit befasst, auch mit der Fermentierung, wie zum Beispiel Sauerkraut, Kimchi und so weiter, das ist eigentlich alles sehr einfach zu machen. Gibt es auch tolle YouTube-Videos. Ja, aber es ist wie mit allem, es ist wichtig, dass man sich informiert, dass man sich da in diese Materie ja vertieft sich damit, nicht einfach sagt, okay, jetzt wenn man auf vegan ist, so jetzt lasse ich einfach das Fleisch weg und esse Beilage, ja, dann können Mangelerscheinungen entstehen, sondern wirklich mit dieser Materie sich auseinandersetzt. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und was ich auch gemerkt habe, also es gibt ja so viele Bücher mit verschiedenen Theorien zu allem Möglichen, also für und gegen und bla bla bla. Und ich war halt immer jemand, der ich habe mich eingelesen, verschiedene Meinungen eingeholt und ich habe es dann ausprobiert. Ich habe es ausprobiert und gemerkt, was verändert sich in meinem Körper, was tut sich, mit meinen Gedanken, wie fühle ich mich, und habe so meine eigenen Schlüsse gezogen, anstelle zu sagen, okay, jemand hat das studiert, der hat ein Buch geschrieben und der weiß jetzt die Wahrheit, der weiß, wie es ist. Ja. Und ja, sondern wirklich selber ausprobieren und dann sich bewusst zu werden, was verändert sich, wie fühle ich mich. Und da fängt es natürlich das nächste Problem an. Die meisten Leute haben kein Gefühl mehr über ihren Körper, die wissen gar nicht, was das mit ihnen tut. Ja. Und dann geht es natürlich wieder zurück, ja, zu verlangsamen, reinzuspüren, was macht das mit mir, und dann daraus Schlüsse zu ziehen.
Genau, und wieder mehr auf sich selbst hören einfach, ja.
Genau.
Genau. Wissen, was für einen gut ist. Also ich finde es ja, wo ich mich das erste Mal mit Rohkost beschäftigt habe, das war, da habe ich ein Buch bekommen von einer Arbeitskollegin, von Mimi Kirk, ja. Kennst du vielleicht. Und ich verlinke das mal in den Shownotes. Wenn man die Frau sieht, die ist, glaube ich, jetzt mittlerweile über 70 Jahre alt. Mhm. Und ändert sich, glaube ich, ja, so die letzten 20, 30 Jahre, glaube ich, rohköstlich. Mhm. Und dann siehst, wie die aussieht in dem Alter, ja. Und da manche Menschen siehst auf der Straße oder so, ja, da ist das halt, das ist schon was dran, ne?
Also eine sehr, sehr gute Quelle, die ich angeben kann, ist Brian Clement. Er hat das Hippokrates Health Institute in Florida gegründet. Mhm. Und da gehen Leute hin, die Krankheiten haben im Endstadium. Also die Ärzte haben gesagt, du hast noch ein paar Wochen oder Monate zu leben. Und die gehen dahin und werden komplett geheilt.
Okay.
Die haben einen wirklich ganzheitlichen Ansatz, also mit Bewegung, mit Rohkostnahrung, mit Weizengras, Mindset. Also es ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Auch wenn du ihn siehst, der hat viele YouTube-Videos, der ist um die 70 und der sieht aus wie um die Mitte, Ende 40. Also das ist Wahnsinn, wie fit der ist.
Ja, da verlinke ich auf jeden Fall auch in den Shownotes mal. Ja, ist interessant.
Auf jeden Fall, genau. Und also ich meine, wenn mir jemand gesagt hätte, hey, ich werde vegan, du wirst ja vegan essen oder sogar Rohkost, hätte ich gesagt, du hast einen Vogel. Auf keinen Fall. Das konnte ich mir nicht vorstellen, wirklich. Das waren so Welten. So, ja.
ich merke das immer noch. Auch gestern erst habe ich jemanden getroffen und sie hat dann gesagt, was, du bist vegan? Aber du darfst ja gar nichts mehr essen und was kannst du überhaupt noch essen? Und aber viel fehlt natürlich auch so die Aufklärung, weil sie hat dann auch gemeint, aber ich meine, die Milch, die ist ja da und die Eier sind ja da. Und dann habe ich dann gesagt, ja, aber was denkst du, das ist ja nicht natürlich. Ich meine, wir Menschen machen das ja. Wir Menschen schwängern ja quasi die Kühe. Und nehmen dann das Kalb weg, damit sie Milch produzieren, die wir konsumieren. Und als sie dann auch gesagt, ja, okay, ich muss da auch mal mich mehr belesen. Und oft fehlt halt auch die Aufklärung.
Auf jeden Fall. Und wie ich auch gesagt habe, wie du angesprochen hast mit dem Spirituellen, ich meine, in diesen Produkten ist so viel Angst drin. Also ich meine, wenn der Mutter das Kind weggerissen wird, da ist so viel Angst und Antibiotikums in dieser Milch drin und im Fleisch drin. Das kann nicht gut für uns sein. Und deshalb gibt es auf der Welt auch noch so viel Wut und Aggressionen und Gewalt. Das hat auch Albert Einstein mal gesagt. Weil wir das ja konsumieren. Das geht wieder in unser System, in unsere Zellen. All diese Angst, diese Wut, diese Aggressionen. Also da fängt es an bei der Ernährung.
Genau, ich habe da auch noch ein cooles Buch von Rüdiger Dahlke. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Peace Food heißt das.
Bekannt,
Und er geht da halt auch auf diesen Prozess ein, dass wir wirklich diese Angsthormone, die dann ausschütten, auch irgendwo dann indirekt aufnehmen und das halt uns beeinflusst.
Ja, okay. Auf jeden Fall, das lohnt sich da wirklich zu recherchieren, auszuprobieren. Ja, und wirklich mal eine Zeit lang das zu machen und zu sehen, was verändert sich. Und es gibt so geile Produkte. Ich hatte letztens hatte ich einen Cheesecake und der war roh und der war so nährend, aber leicht, weißt du, nicht so viel, so voll, oh, jetzt bin ich voll und ich bin müde, sondern du hattest wirklich viel Energie, aber der hat sowas von geschmeckt. Und da gibt es auch geile Alternativen. Käse, Cashew fermentiert, gibt es wirklich ganz, ganz tolle Produkte auch und alles lebendig, alles frisch.
Okay, ja, vor allem fällt mir da ein Käse ein, der ist sogar hier aus Zürich, der Roots-Käse. Da kann ich sonst auch mal einen Link rein, also der ist wirklich Wahnsinn. Die expandieren jetzt, glaube ich, auch so nach Deutschland und England, deswegen ist es für unsere Hörer sicher noch interessant. Ja, das Thema Ernährung, ich glaube, da könnten wir jetzt noch stundenlang drüber reden. Wir schließen das jetzt mal ab. Ich glaube, da ist schon sehr viel dabei. Jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsfragen. Du hast vorhin schon mal gesagt, Morgenritual. Hast du jetzt irgendwelche täglichen Routinen oder Rituale, die dir Energie geben und dich pushen quasi für deine Projekte? Vielleicht willst du da mal kurz einen Einblick geben.
Ja, sehr gerne. Ja, also morgen stehe ich auf, da machen wir ein cooles Getränk, wirklich so ein Power-Getränk. Da ist drin Kurkuma, frische Kurkuma, Ingwer, dann Cayenne-Pfeffer, bisschen Cayenne-Pfeffer, eine ausgepresste eine halbe Zitrone und ganz wenig Honig. Und dann mit Wasser, so ein Glas warmes Wasser, ein Glas gefiltertes kaltes Wasser, dann mixen wir das und das ist sowas von genial. Also du merkst richtig, wie es auch bei deinem Kehlkopf von der Schärfe her, da löst sich so viel, auch von der Nacht, vielleicht von der trockenen Luft. Und ja, das fühlt sich sehr, sehr gut an.
Ja, genau. Kenne ich den Trick, habe ich auch schon mal gemacht.
Ja. Der ist super, ja, ist wirklich gut, vor allem am Morgen. Ja, und dann begebe ich mich auf die Matte, mache Atemübungen, ich mache Stretching, also meine Hüfte zu öffnen auch und wirklich zu stretchen, ein bisschen Bewegung reinzubringen in den Körper.
Ja.
Dann meditiere ich, genau. Jetzt muss ich überlegen. Ja, und dann geht es an den Journal, also dann schreibe ich mir für was ich dankbar bin, schreibe ich mir auf. Dann setze ich mir auch den Fokus für den Tag. Also was möchte ich, was ist meine Intention? Was möchte ich erreichen? Also zum Beispiel auch, ich setze mir Ziele, das und das möchte ich heute erledigt haben oder erledigen und mit welcher Intention, also mit welcher Energie, also ich zum Beispiel sage, mit Leichtigkeit, mit Freude möchte ich das alles erledigen. Also nicht nur einfach eine To-Do-Liste abzuarbeiten, sondern mit welchem Zustand, mit welcher Energie möchte ich das tun? Weil es geht ja auch schlussendlich um den Prozess und nicht um das Endergebnis.
Und dann hast du da wenn ich da kurz reinspringen darf, hast du da irgendein Tool oder machst du ein physisches Journal oder hast du da eine App? Oder?
Nee, das mache ich in meinem Tagebuch, schreibe ich das rein.
Okay, also hast du dann physisches Produkt quasi, also zum Anfassen.
Weil es halt schon noch was anderes ist, wenn man mit der Hand schreibt für das Nervensystem, als wenn ich es irgendwo einziehe.
Ja.
Ist schon noch was anderes. Und dann ist, um 9, da treffen wir uns mit unserer Mastermind, also das ist so ein Millionärs-Mastermind, das sind also erfolgreiche Menschen. Und da, das machen wir jeden Morgen und setzen uns da Ziele und unterstützen und sagen, was wir brauchen und richten so unseren Fokus auf das, was wir wollen. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich, wenn man da wirklich eine Mastermind, eine Gruppe hat, wo du dich jeden Morgen hörst und dich auf deine Ziele ausrichtest. Das hilft.
Ja, das Thema Mastermind ist auch sehr interessant. Und ja, du hast doch so ein gewisses Commitment dann, oder? Genau. Und dann sagst du, okay, jeden Morgen um 9 und ja, und dann und du sprichst du quasi deine Ziele aus.
Und, du hast natürlich Inspiration, weil du siehst, das sind alles erfolgreiche Menschen und das inspiriert dich einfach total.
Okay, cool. Ja, also mega cooles Morgenritual und wenn das so deine Hour of Power ist, ich glaube, dann wird der Tag so richtig erfolgreich bei dir.
Ja, so richtig, wirklich, also wie viel Zeit verwende ich da? Bis zu 2 Stunden, würde ich jetzt sagen. je nachdem, wenn ich jetzt im Bett aufstehe, dann kann ich es auch runterbrechen auf eine Stunde, dann ist das Stretching ein bisschen kürzer, die Meditation ein bisschen kürzer, aber ja, so eine Stunde nehme ich mir immer Zeit, ja. Das ist wichtig, weil ich einfach gemerkt habe, so, man sagt ja auch, die erste Stunde von deinem Tag beeinflusst deinen ganzen Tag. Und so wie dein Tag verläuft, so verläuft deine Woche. Und so wie deine Woche verläuft, so verläuft schlussendlich dein Leben. Also die erste Stunde am Morgen, das ist wirklich das Entscheidende, wie dein Leben aussieht.
Sehr gut. Also das resoniert auf jeden Fall richtig mit mir. Ich liebe auch das Morgenritual und ja, nehme mir da auch Zeit für. Aber es ist auch wichtig, eben zu sagen, wenn du halt nicht so viel Zeit hast, dann mach trotzdem ein Morgenritual. Einfach brich es ein bisschen runter, mach ein bisschen weniger, aber mach etwas. Ja.
Genau. Und es geht ja schlussendlich darum, beim Morgenritual auf der einen Seite in deinen Körper zu kommen, deinen Körper zu spüren. Auf welche Art, mit welchen Tools das auch immer ist, das spielt keine Rolle, aber wirklich in deinen Körper zu kommen, ins Jetzt zu kommen und deinen Fokus neu auszurichten. Was möchte ich? Auf was möchte ich mich fokussieren? Auf das, was ich will, auf meine Erfolge oder auf das, was ich nicht will? Und dich mit deinem Herzen verbindest. Und was ich auch immer mache, ist das Ganze zu verkörpern, also wirklich in meinen Körper zu bringen und das wirklich ins Jetzt zu holen, das, was ich will. Also auch, da geht es natürlich auch in Richtung Manifestation, das zu manifestieren, was ich möchte. Wie ich das mache, ja, da geht es wirklich darum, diese Körperhaltung einzunehmen, wie wenn du das Ziel bereits erreicht hast. Also wenn du sagst, okay, ich habe ein Ziel, ich möchte das erreichen, dann kannst du dir ja vorstellen, wie fühlt sich das an, dieses Ziel erreicht zu haben, wenn du bereits da bist. Und dass du dann dieses Gefühl verkörperst, dass du dir vorstellst, okay, wie würde ich atmen, wenn ich das Ziel bereits erreicht habe? Wie würde ich dastehen? Wie würde ich meinen Körper bewegen? Dass du das wirklich ins Jetzt hast, also das in deinen Körper manifestierst. Und nicht, dass es getrennt ist von dir, etwas, das du irgendwann mal willst, weil dann ist es getrennt von dir und dann bist du im Mangel. Weil dann sagst du, okay, ich bin noch nicht da, ich möchte dahin, ich habe es noch nicht. Und was du dann kreierst, ist noch mehr Mangel. Also es geht dir darum, dass diesen Gap, diese Lücke zu schließen, das, was du möchtest, jetzt, ins Jetzt zu holen. Vielleicht auch zu sehen, wo lebe ich denn vielleicht das bereits, was ich möchte.
Auf jeden Fall sehr wertvoll, Daniel. Vielen Dank dafür.
Genau. Und das ist ja das, was bei vielen sagen, die so in die Richtung Secret gehen oder positiv denken oder Affirmationen. Ja, ich mache es, aber es funktioniert nicht. Das ist, weil sie aus dem Mangel heraus etwas kreieren wollen. Und das kreiert einfach noch mehr Mangel. Ja. Und das wird meistens halt nicht erklärt, sondern nur positiv denken und dann kommt alles gut.
Ja. Quasi where the focus goes, the energy flows.
Genau.
Okay, wow, da ist jetzt richtig viel dabei gewesen auf jeden Fall. Danke dafür. Da sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Ich habe jetzt einfach noch so eine kleine Quick Q&A-Session. Das sind so ein paar kurze Fragen und da kannst du auch kurze Antworten geben. Und ja, bist du bereit?
Yes.
Okay. Was erhindert die meisten Menschen daran, ihr volles Potenzial zu leben?
Die Selbstverantwortung zu übernehmen.
Welches Zitat oder Affirmation begleitet dich regelmäßig?
Welches Zitat? All das, was passiert, ist das Einzige, was passieren konnte oder was hat passieren müssen.
Sehr schön.
Also, dass alles gut so ist, wie es ist, ja.
Okay. Wer oder was inspiriert dich am meisten?
Meine Frau inspiriert mich sehr, mein Hund inspiriert mich, mein Umfeld, die Leute, die ich um mich habe, meine Coaches, Mentoren, meine Schamanen, ja.
Cool. Und die letzte, was ist der wertvollste Rat, den du je bekommen hast?
Tui, das ist...
Die ist gut, gell? Einen von denen.
Ich bin am Sortieren in meinem Kopf. Der wertvollste Rat. Was mir jetzt einfällt, ist, ja, dass ich Schöpfer bin. Dass ich all das, was ich erlebe, dass ich das kreiere und dass ich da eben in diese Selbstverantwortung gehe und erkenne, dass ich das auch verändern kann.
Mhm. Cool, vielen Dank. Gut, dann kommt jetzt die abschließende Frage. Daniel Hüsser, was sind deine nächsten Projekte und wo können die Zuhörer mehr über dich erfahren?
Meine nächsten Projekte. Also ich gehe jetzt im Februar zu meinen Coaches nach Singapur. Dann bin ich noch in Bali, das entspannen und von da aus arbeiten. Im April wandern wir aus, da verlassen wir die Schweiz, gehen nach Amerika, Kanada und heiraten dann im Oktober im Dschungel von Peru mit den Shipibo-Indianern, traditionell, genau. Ja, und natürlich weiterhin unser Herzensbusiness, da noch mehr Menschen erreichen, dass sie wirklich aus ihren Leidenschaft die Herzensbusiness aufbauen können. Beziehungsweise es sind ja Leute, die merken, sie möchten anderen Menschen helfen, sie möchten dienen, sei es im Bereich Coaching, Beratung, denen helfen wir, ein Business aufzubauen. Das geht von Mindset über Strategie, da ist alles dabei. Und ja, wie man mich findet, ich denke, das Beste ist Facebook. Ich denke, ist die einfachste Möglichkeit. Ich habe eine Webseite, die ist nicht, ich bin da nicht viel drauf, ist nicht sehr, sehr, ich habe es ein bisschen aktualisiert. Also es wäre dann auch Daniel Hüsser, HUESSER.ch. Aber Facebook, denke ich, ist die beste Möglichkeit.
Okay, gut, dann verlinke ich das für unsere Zuhörer nochmal. Und ja, ich möchte mich bei dir bedanken für das tolle Interview. Wir sind jetzt bei 55 Minuten. Es könnte wahrscheinlich noch mal so lang gehen, wenn wir in die einzelnen Bereiche reingehen. Genau. Und wow, nee, wirklich. Danke, Daniel. Und
danke dir.
Ja, und wir hören uns sicherlich bald wieder.
Ja, freue ich mich. Danke für das Interview. Und bis bald.
Bis bald. Ciao, ciao.
Ja, das war das Interview mit meinem Kumpel und Mentor Daniel. Es war auf jeden Fall mal wieder sehr inspirierend, mit ihm zu sprechen. Checkt auf jeden Fall die Shownotes dieser Folge aus unter mindful-upgrade.ch oder in eurer Smartphone-App einfach auf das Podcast-Cover klicken. Da findest du auch alle Links zu dieser Folge und natürlich alles über Daniel und seine Projekte. Danke, dass du bei dieser spannenden Episode dabei warst. Jetzt sage ich ciao und bis zu einer neuen Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Boom, Biohacktivist, danke, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge des Mindful Upgrade Podcasts. Ich bin Robin und ich freue mich wahnsinnig, dass du mir deine Aufmerksamkeit und deine Zeit geschenkt hast. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann möchte ich dich um einen kleinen Gefallen bitten. Bitte schenke mir kurz 2 Minuten, abonniere diesen Podcast auf iTunes und gib mir dort eine Bewertung. Nur so kann ich den Podcast noch bekannter machen und noch mehr Menschen erreichen, die sich bewusst selbst optimieren wollen. Ich bin jetzt schon voll motiviert für die nächste Folge und freue mich, wenn du wieder einschaltest zu einem neuen Mindful Upgrade.